Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den wohlriechenden Salben, die sie zubereitet hatten, in aller Frühe zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein vom Grab weggewälzt war. Sie gingen hinein, aber den Leichnam Jesu des Herrn fanden sie nicht. Und es geschah, während sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. Die Männer aber sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte, und sie kehrten vom Grab zurück und berichteten das alles den 11 und allen übrigen. Es waren Maria von Magdala, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, und die übrigen Frauen mit ihnen. Sie erzählten es den Aposteln. Doch die Apostel hielten diese Reden für Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, sah aber nur die Leinenbinden. Dann ging er nach Hause, voll Verwunderung über das, was geschehen war.
Der heilige Lukas hat uns einen dreiteiligen Auferstehungszyklus hinterlassen. Und wir haben eben die einleitende Episode gehört, die den Ton gibt und die Richtung setzt. Da gibt es eine große Überraschung. Da kommt überhaupt keine Erscheinung des Auferstandenen vor. Seltsam. Wie oft kann man lesen, die Erscheinungen des Auferstandenen sind das Fundament des Christlichen? Hier Fehlanzeige. Eigentlich seltsam. Warum macht das Lukas? Er schreibt ganz einfach für die zweite oder dritte Generation am Ende des Jahrhunderts. Da liegt das weit über 50 Jahre zurück. Das ist so ähnlich, wie wenn heute die Urenkel Großpapa und Großmama nach dem Krieg fragen. Für die Enkel, die Urenkel, ist das Geschichte, weit weg. Und für die Generationen davor eine einschneidende Erfahrung. Lukas ist sich bewusst, die ersten Auferstehungserfahrungen, diese umwälzenden Erfahrungen, die kann man nicht einfach reproduzieren. Was ist dann die Richtung, die er setzt? Die beiden himmlischen Gestalten sagen es den Frauen. Erinnert euch. Geht in euer emotionales Gedächtnis. Geht nach innen. Ich gieße meinen Geist in euer Inneres, haben wir von Ezechiel gehört. Und das Innerste innen ist das, was wir in der ersten Lesung hörten. Du bist Kind Gottes, als Mann und Frau. Und das wäre eigentlich das, was der Exodus letztlich will. Die Entdeckung, die große Entdeckung der Freiheit, wie es Paulus im Römerbrief geschildert hat. Geh nach innen. Wer das heutzutage versucht, wird merken, ich inbegriffen, da ist so viel Lärm, da ist so viel los. Da ist nicht das wohlige Gefühl, im Inneren zu ruhen. Der Weg nach innen beginnt damit, sich zunächst einmal auszuhalten. Und wir leben in einer Zeit, die von einem Medienhype zum anderen geht, von einer Katastrophennachricht zur anderen, Krieg mal zur Zeit. Vielleicht wird eine Pandemie die andere jagen, wer weiß, und ein Bild das andere und eine SMS die andere. Wir werden von außen bombardiert. Und doch, gerade in unserer Zeit, diese Sehnsucht nach dem Inneren. Und es ist eine große Tragödie, dass man mit Kirche ganz anderes verbindet. Der große Markt der Esoterik deckt da so viel ab. Was Kirche und Christentum einmal war, die Inkulturation in eine bäuerliche Kultur, und die ist der Christenheit, zumindest in unseren Breiten, noch nicht gelungen. Dieses moderne, hektische, überflutete Leben nach innen zu führen. Die Sehnsucht nach Lebenswissen, nach Weisheit. Und das kommt nicht von Wissen, sondern von Weisen, nach Weisen der Wahrheit. Es ist die mit Händen zu greifende Sehnsucht des modernen Menschen. Erinnert euch. Das tut auch Lukas in seiner zweiten Episode. Wir werden sie am Ostermontag hören. Die Emmausjünger, die da tief enttäuscht ihren Weg gehen, von Jerusalem weg. Und da mischt sich einer ein und will ihr kulturelles Gedächtnis wachrufen. Musste nicht der Messias leiden? Das prophetische Wissen Israels, angereichert durch die Begegnung mit der hellenistischen Welt in der ganzen Weisheitstheologie Israels, das steht hinter dem Neuen Testament. Davon lebt Lukas vermutlich ein Diaspora-Jude. Dieses Tiefenwissen, das unter allen Wellenbewegungen von Enttäuschung, von Hochs und Tiefs des Lebens in inneren und tieferen Schichten zu finden ist, das will Jesus wachrufen. Diese Tiefenbohrung setzt er an. Und die beiden mit Blindheit geschlagen. Der Gipfel der Ironie. Ihn selbst aber sahen sie nicht und er geht neben ihnen. Lebenswissen, auch weisende Wahrheit, hat seine Grenzen. Und selbst gewachsenes Lebenswissen kann nur aufblähen, aber nicht ins wahre Innere vordrängen. In der zweiten Episode ist es eine schlichte Geste, das Brechen des Brotes. Vielleicht war es eine Geste, die Jesus bei all seinen Mählern schon in Galiläa als eine Art Tischgebet zelebrierte. Die Erinnerung an einen lebendigen Menschen, an einen Freund, an eine faszinierende Persönlichkeit, wo die Gottesgegenwart zu greifen und zu spüren war. Und deshalb auch diese tiefe Enttäuschung, dass der scheitern musste. Der Weg ins Innere und der Weg ins wirkliche Leben durch Begegnungen mit Menschen, in Freundschaft, in Liebe, in Zuneigung, in Engagement. Und dahinter die Ahnung, dass uns im Evangelium der Mensch schlechthin begegnet. Der Mensch, der das Brot bricht. Der eine der beiden Jünger heißt Kleopas, kein Name der Zwölf. Auch da keine reale Geschichte. Der war nicht im Abendmahlsaal dabei nach diesem Namen. Das Brotbrechen natürlich, die Ursymbolik des letzten Mahles Jesu. Und da knüpft er an die Tradition des Exodus an. Das ungesäuerte Brot, das man in der Eile nicht säuern konnte, aber das Brot der Stärkung war, das geistige Brot Gottes, das Brot des Glaubens. Und dieses Brot wurde wieder in der Wüste gereicht, jeweils nur für einen Tag, außer vor dem Sabbat für zwei. Das Brot, das Gott schenkt, aber das er immer neu schenken muss. Und deshalb das gebrochene Brot, er zeigt sich und entzieht sich im selben Augenblick. Es ist Pessach, Aufblitzen und Vorübergang des Herrn. Und um dieses himmlische Brot, dieses überirdische Brot lässt uns Jesus im Vaterunser beten. Natürlich auch um das tägliche Brot, aber bei ihm war eben das tägliche Brot Aufblitzen einer geistigen Nahrung, eines himmlischen Brotes, um das wir täglich bitten müssen. Und in dieser Geste des Brotes ist es wohl das Zerreißen eines Fladens gewesen. Auch das hat Jesus aufgegriffen. Sein Leib zerrissen und hingegeben. Sein Projekt ist in Israel gescheitert, nach menschlichen Ermessen. Durch ein politisches Kalkül zwischen der Oberschicht und den Römern erledigt, liquidiert. Aber noch schlimmer, Verrat im engsten Kreis. Und jeder, der Jünger fragt, bin ich es vielleicht, Herr? Weil das in jedem steckt. Und verraten vom Griechischen her heißt eigentlich einen anderen übergeben, dem Leid übergeben. Und gerade in engsten Verhältnissen geschieht es immer wieder. Oft unbewusst. Und diesen Verrat, den musste Jesus verkraften, verarbeiten, zusammen mit der Todesangst am Ölberg. Und das ist das himmlische Brot, durch das er innerlich im Inneren hindurchging und reifte. Und ich denke, niemand kann glauben, wenn er nicht durch Zerbrochenes, durch Zerrissenes, durch Verratenes hindurch glauben lernte. Die dritte Episode des heiligen Lukas, eigentlich nach normalem menschlichem Empfinden, völlig daneben, der Auferstandene erscheint, die Emmaus-Jünger, es wäre schon längst nach Mitternacht, kommen zurück und auch die erkennen ihn nicht. Auch die zweifeln schon wieder. Und er tadelt sie. Und Lukas schreibt in eine hellenistische Kultur hinein, wo der Leib das Gefängnis der Seele ist. Vielleicht gibt es eine seelische Befreiung, aber der Leib, der vermodert und verrottet. Und da ist er vor ihren Augen. Da zeigt er seine leibliche Präsenz. Da durchbricht er ihre üblichen Verstehensmuster. Und er legt ihnen noch einmal die Schrift aus. Der Messias musste leiden. Er ist seinen Weg gegangen. Was sagt das? Weder der reine Weg nach innen, noch die Beziehung zu einem Menschen, noch das alles, was wir tun, von uns aus tun können, an spiritueller Suche, führt uns zur Auferstehung. Es muss der Auferstandene selbst tun. Diese Gnade, dass er es tut, das ist die tiefste Erfahrung von Auferstehung. Nach innen gehen, durch Enttäuschungen hindurchgehen, in Beziehungen sich geben wie lebendiges Brot, und darin erfahren, der Auferstandene eröffnet mir das wahre Innen, das Geheimnis meiner Gotteskindschaft. Aber Auferstehungserfahrung ist mehr als inneres Wissen. Wir sind vom Tod zum Leben hinübergegangen, weil wir einander lieben. Vielleicht die treffendste Formulierung, Kurzformel für die Erfahrung von Auferstehung. Ich glaube an das Licht, trotz allem Dunkel. Ich glaube an das Leben in einer Todeswelt. Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie oft nicht spüre und nicht kann. Und trotzdem, und das sind unsere kleinen Erfahrungen von Auferstehung, die wünsche ich uns allen. Amen.